Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Seit 1984 hat in der Berliner Friedrichstraße im jetzt schicken Stadtzentrum das russische Haus seinen Sitz. Es ist die größte Kultureinrichtung, die Russland im Ausland unterhält, sowie das Goethe-Institut in Moskau das größte weltweit ist. Doch geht es im russischen Haus tatsächlich nur um Sprachkurse, Filmabende, Konzerte und Kulturvermittlung ganz allgemein? Oder ist das Haus ein Werkzeug des Kreml, der politischen Einfluss sichern möchte? Eigentlich sollte der Betrieb des Hauses, weil er gegen EU-Sanktionen verstößt, eingestellt werden. Doch das russische Haus bleibt geöffnet. Warum das so ist, darüber spreche ich mit der Journalistin Gesine Dornblüt. Guten Abend, Frau Dornblüt.
Hallo.
Das siebenstöckige Haus ist ein riesiger Bau mit 29.000 Quadratmetern Fläche. Diese Räume müssen ja die reinsten Säle sein. Wie werden die genutzt?
Ja, es gibt tatsächlich ein eigenes Kino, es gibt diverse Säle, es fand dort und findet offenbar auch weiter russisches Ballett statt, Konzerte. Es gibt diverse Unterrichtsräume für Russischsprachkurse, es gab ein eigenes Reisebüro und ich muss sagen, aus meinem persönlichen Umfeld, ich weiß, dass früher auch durchaus nicht regimetreue Russen dorthin gegangen sind, zum Beispiel, weil es hervorragende Kulturangebote für Kinder auch gab in russischer Sprache. Aber man kann schon auch festhalten, unter dem Deckmantel von Kultur wird russische Propaganda verbreitet. Letztes Jahr wurde zum Beispiel ein Film des Regisseurs Karin Schachnasarow gezeigt. Das ist der Generaldirektor von Mosfilm, ein häufiger Gast im russischen Staatsfernsehen. Der sagt, die Ukraine sei schuld am Krieg. Für Kriegsgegner schlägt er Konzentrationslager, Umerziehung und Sterilisation vor. Und was ganz sicher nicht stattfindet dort in der Friedrichstraße, sind Diskussionen über den russischen Angriffskrieg. Am 12. Juni kürzlich diese Woche war der Nationalfeiertag Russlands. Da habe ich mal geschaut, was das russische Haus da auf Instagram gepostet hat, nämlich Stolz auf das Land und die Errungenschaften unserer Vorfahren und Sorge um die Zukunft des Vaterlandes. Und letztes Jahr war ich auf der Suche nach Pro-Kreml, Pro-Putin-Russen. Ich wollte eine Umfrage machen, bin dann zu diesem Haus gegangen, zum russischen Haus in Berlin, weil ich schon vermutet hatte, dort werde ich fündig werden. Und das war dann auch tatsächlich so. Also das ist tatsächlich ein Hort von Putin-Anhängern.
Seit fast einem Jahr, seit Juli 2022, steht der Betreiber des Hauses auf der Sanktionsliste der EU. Wie ist das begründet worden?
Ja, die offizielle Begründung lautet, dass die Agentur, der das russische Haus untersteht, ein Netzwerk von Einflussagenten betreibe und Kreml-Narrative verbreite. Diese Agentur, die heißt Rossatrudnichestvo, bisschen schwieriger Name, ist zusammengesetzt aus Ross für Rassia, Russland, und dem Wort Zusammenarbeit. Und es lohnt sich, diese Agentur mal näher anzugucken. Die wurde 2008 vom russischen Außenministerium gegründet, ist zuständig für Auslandsrussen, für die Beziehung zu Kulturvereinen im Ausland und hat die Aufgabe, Kenntnisse der russischen Sprache im Ausland zu pflegen, aber auch eine positive Wahrnehmung Russlands im Ausland zu festigen und den kulturell-humanitären Einfluss, wie es heißt, Russlands in der Welt zu stärken. Und es wirkt übrigens sogar nach innen. Vor einigen Jahren habe ich mal eine Umfrage gesehen eines staatlichen russischen Meinungsforschungsinstituts. Da sagte eine große Mehrheit der Russen, ihr Land gelte im Ausland als interessant, hilfsbereit, stark und freundlich. Und ich habe auch mal persönlich Bekanntschaft gemacht mit der Arbeit dieser Agentur. Die organisieren nämlich Russlandreisen für junge Menschen. Und ich habe 2014 nach der Annexion der Krim durch Russland eine deutsche Gruppe in Moskau erlebt. Die wurde untergebracht in besten Hotels, in besten Restaurants. Also diese Agentur hat auch viel Geld. Und das Ziel dieser Reisen war es, so hieß es auf der Website von Rossatrudnichestvo wörtlich, den Kreis konstruktiv gegenüber der Russischen Föderation gesinnter, aktiver, junger, ausländischer Staatsbürger zu erweitern. Ich durfte diese Gruppe begleiten bis auf ein Treffen mit dieser Agentur. Da sollte ich ausdrücklich nicht hin, aber ich habe dann später erfahren, was dort gesagt wurde. Nämlich die Besucher erfuhren dann, dass Russland überhaupt nur Gutes wolle und überhaupt nicht aggressiv sei.
Seit Beginn des Krieges in der Ukraine werden ja nun vor allem Sprachkurse im russischen Haus angeboten. Was, Frau Dornblüt, finden Sie an denen gefährlich?
Na, Russland nutzt Sprache als Waffe, als Einflussmittel. Putin pflegt ja das Konstrukt der sogenannten russischen Welt und der gehören, so Putin, nicht nur ethnische Russen oder russische Staatsangehörige an, sondern alle, die sich der russischen Kultur zugehörig fühlen. Er sagt also, über russische Grenzen hinaus, zum Beispiel über die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, der neben Russland eben einige Nachbarstaaten auch angehören. Über die sagt er, die russische Sprache ist die einende Kraft. Sie festigt den geeinten Zivilisationsraum auf dem Gebiet der GUS und dementsprechend drängt Russland auch auf den Ausbau russischer Schulen in den Nachbarländern. Und wir sehen zum Beispiel in Armenien, wo ich gerade war, dass der Einfluss der russischen Sprache dort enorm ist. Da ist Russisch präsent, auch im Alltag, und viele Leute schauen zum Beispiel russisches Fernsehen. Die gucken abends erst armenische Nachrichten und weil das Fernsehen dort nicht besonders spannend ist, schalten sie dann um, gucken russische Sender und sehen dort Filme und auch Propaganda-Talkshows. Und richtig gefährlich wird es eben, wenn Russland den Schutz von Russischsprachigen als Vorwand verwendet, um in Nachbarländern einzumarschieren, wie es eben genau in der Ukraine passiert ist. Und um noch mal kurz zum russischen Haus in Berlin zurückzukommen, da geht es ja nicht nur um Kultur und Sprache, sondern es gibt den Verdacht, dass unter dem Deckmantel der Kultur auch Agenten angeworben werden. Und zwar gibt es Hinweise darauf, dass der Leiter des russischen Hauses, der heißt Pavel Izvolsky, Verbindungen zum russischen Militärnachrichtendienst GRU haben könnte. Das hat der Journalist Sergei Kanyev vom russischsprachigen Investigativportal The Insider recherchiert und dem RBB-Magazin Kontraste gesagt.
Aus Datenbanken geht hervor, dass Herr Izvolsky eine Zeit lang im Wohnheim der Militärkommandohochschule in der Golowatschewa-Straße in Moskau gelebt hat. Ich hege deshalb großen Verdacht, dass Pavel Izvolsky ein Offizier ist. Höchstwahrscheinlich ein Offizier des Militärnachrichtendienstes GRU.
Das russische Haus hat sich dazu bisher nicht öffentlich geäußert. Das seien reine Spekulationen.
Wenn wir jetzt nochmal, Frau Dornblüt, auf die EU-Sanktionen kommen, also wenn der Weiterbetrieb des Hauses ein Verstoß gegen diese Sanktionen ist, dann drängt sich ja die Frage auf, warum die deutschen Behörden nicht tätig werden und durchgreifen.
Ja, das mag zunächst daran gelegen haben, dass es ein bisschen ein Hin und Her gab bei den Zuständigkeiten. Also erst waren die Bundesländer zuständig, also das Land Berlin. Seit diesem Jahr ist der Bund zuständig. Und ausschlaggebend sind aber vermutlich auch diplomatische Gründe. Man hat Angst vor Antwortmaßnahmen, nämlich einer Schließung des Goethe-Instituts in Moskau. Russland hat die Konten des Goethe-Instituts bereits eingefroren als Reaktion auf die Sanktionen gegen Rosatrudnitschestwo. Und offenbar glaubt man in der Bundesregierung, dass weiterhin über die Vermittlung von Sprache und Kultur vielleicht in die russische Gesellschaft hineingewirkt werden kann.
Glauben Sie, dass das russische Haus dennoch noch lange geöffnet bleiben kann?
Ah, das ist ganz schwer zu sagen. Sie haben erwähnt, das Haus ist seit fast einem Jahr auf der Sanktionsliste beziehungsweise der Betreiber. Zwischenzeitlich sind jetzt ein paar Untermieter ausgezogen. Es gab jetzt eine Menge Medienberichte. Es gibt auch Proteste ukrainischer Organisationen. Möglicherweise wird sich die Bundesregierung überlegen müssen, ob es richtig ist, die eigene Kulturvermittlung in Russland so stark zu gewichten, dass man eben diese russische Propagandastätte in Berlin in Kauf nimmt.
Dem russischen Haus in Berlin, der größten Kultureinrichtung Russlands im Ausland, gelingt es bislang, die EU-Sanktionen zu unterlaufen. Woran das liegt und welche politische Funktion das Haus hat, darüber habe ich mit der Journalistin Gesine Dornblüt gesprochen. Sie ist auch Co-Autorin des Buches Jenseits von Putin, Russlands toxische Gesellschaft. Vielen Dank, Frau Dornblüt.
Sehr gern.